Einen wunderschönen guten Abend euch allen. Ich freue mich, bei euch sein zu können. Dankeschön, Michael, für die Einführung und auch für die treffenden Worte, in denen du schon beschrieben hast, dass wir an diesem Wochenende zusammenkommen, um uns Gedanken zu machen auf biblischer Grundlage, aber nicht mit dem Anspruch, jede Frage zu beantworten. Das Thema ist eines, das die Kirche beschäftigt, seit das Christentum existiert. Wir haben in der Bibel viele Anhaltspunkte zum Wesen Gottes, zur Persönlichkeit Gottes, auch bezüglich der Dreieinigkeit. Was wir aber nicht vorfinden in der Bibel, ist eine Antwort auf jede Frage, die wir uns als Menschen zu dem Wesen der Gestalt Gottes stellen. Das Ziel für die Vorträge an diesem Wochenende ist also, was ich mit euch gemeinsam machen möchte, wir werden uns die biblischen Grundlagen anschauen für die Glaubenslehre, die wir als Adventisten haben. Wir gehen nicht rein in unsere Glaubenspunkte, wir schauen uns auch keine Kirchendokumente an, so interessant das wäre. Wir haben drei Einheiten vor uns. Und so gehen wir zunächst ins Alte Testament, kommen dann morgen Vormittag zum Neuen und morgen Nachmittag werden wir dann uns ehrenweit noch ansehen. Da sind wir mittendrin dann letztlich auch im Bereich Adventismus und Adventgeschichte. Was ich feststelle ist, dass in den letzten Jahren, und ich bin jetzt noch nicht so alt, aber ich habe mich auch erkundigt, in den letzten Jahren dieses Thema tatsächlich wieder präsenter wird. Das war nicht immer so. Aber in den letzten Jahren kommt das sehr häufig vor und ich bin auch vielfach unterwegs, um zu diesem Thema zu referieren und die Nachfrage auch nach Schriften oder Videovorträgen in diesem Thema ist sehr stark gewachsen und wir merken, unsere Gemeinden und nicht nur unsere, auch außerhalb unserer Gemeinde, die Christen sind an diesem Thema sehr stark interessiert und deshalb glaube ich, ist es wichtig, dass ihr heute Abend hier seid und euch informiert aus erster Hand, direkt aus der Bibel heraus. Ihr werdet sehen, dass ich viele Texte mitgebracht habe. Ich habe es hier vorne hin, werde es hier vorne hin projizieren, damit ihr es leichter habt zu folgen. Wir müssen nämlich an manchen Stellen, gerade wenn es um den Sprung vom Alten zum Neuen Testament hingeht, müssen wir verschiedene Texte nebeneinander betrachten, um richtig verstehen zu können, wer spricht da eigentlich von was. Besonders wenn es um das interessante Thema geht, die Dreieinigkeit im Alten Testament. Vielleicht noch was kurz zu meiner persönlichen Geschichte mit diesem Thema. Ich hatte damit nie Probleme. Und das wäre für mich auch nicht weiter relevant gewesen, da tiefer zu forschen, wenn ich nicht auch schon als Prediger in meinem Tätigkeitsfeld damit konfrontiert worden wäre, aber vor allem von meiner Vereinigung damals in Deutschland gebeten worden wäre, ein ganzes Wochenende 6 Vorträge dazu zu gestalten, weil die Vereinigung so stark Probleme hatte mit vielen in ihren Gemeinden, die recht stark, recht militant, muss man vielleicht sogar sagen, die Vereinigungsleitung und viele Prediger und viele Mitgemeindeglieder angegriffen hat, weil wir Polytheisten wären und nicht mehr an den einen Gott glauben würden. Es gibt ja verschiedenste Arten der Anklagen, die dann entstehen können und so habe ich mich damit auch näher auseinandergesetzt, gebe aber zu, bevor ich tiefer eingedrungen bin, dachte ich, zur Dreieinigkeit ist nicht viel in der Bibel zu finden. Im Neuen Testament vielleicht noch recht umfangreich. Im Alten Testament wäre meine erste grobe Schätzung gewesen, vielleicht 10 Bibelstellen. Ihr werdet sehen, dass es viel, viel mehr gibt. Und wenn man genau hinschaut und die Bibel wirklich gründlich liest, dass man tatsächlich mehr als einen Yahweh schon im Alten Testament erkennen kann, dass man hier schon ziemlich deutlich auch Jesus Christus erkennen kann und auch die Persönlichkeit des Heiligen Geistes. Im Neuen Testament aber noch deutlicher. So viel zur Vorrede, wir haben einiges vor heute Abend, also steigen wir jetzt direkt ein. Und an den Beginn habe ich ein Zitat, erst aus der Bibel und dann auch von Ellen White gestellt, das uns helfen soll zu verstehen, dass die Materie, mit der wir es zu tun haben, keine einfache ist. Und dass wir hier auch an Grenzen stoßen werden. Und auch die Menge an Fragen, die mich im Vorfeld schon erreichte, die mir half, mich auch so ein bisschen noch darauf gezielt vorzubereiten, zeigt, es wird nicht möglich sein, alles zu beantworten, aber vieles. Das kann ich schon sagen. 5. Mose 29, Vers 28. Was verborgen ist, ist des Herrn unseres Gottes. Was aber offenbart ist, das gilt uns und unseren Kindern ewiglich. Gott offenbart gezielt, was für uns wichtig ist und was wir wissen sollen. Aber offenbar, so können wir diesem Text auch entnehmen, gibt es auch Dinge, die sind verborgen und die bleiben verborgen. Und da müssen wir als Menschen einfach dann auch einen Schritt zurücktreten, respektvoll und sagen, es gibt Dinge, da brauchen wir oder da dürfen wir vielleicht auch nicht auf alles Antwort geben. Und ich bin überzeugt, wenn es um Gott geht und seine Person und sein Wesen, dann gilt das in allerhöchster Ordnung, weil wir es hier mit Gott zu tun haben und wir eben nur Menschen sind. Da wird es Dinge geben, die bleiben für uns immer rätselhaft. Ich glaube sogar dann, wenn wir ihm begegnen und in der Ewigkeit mit ihm leben. Ellen White schreibt in Auf den Spuren des großen Arztes, Seite 437, der schärfste Verstand mag sich bis zur Erschöpfung in Vermutungen über die Natur Gottes ergehen, Aber der Erfolg wird fruchtlos sein. Diese Aufgabe ist uns nicht zur Lösung gegeben. Das sagt sie, obwohl sie sehr viel zur Persönlichkeit Gottes schreibt. Kein menschlicher Geist kann Gott erfassen. Niemand soll sich in Mutmaßungen betreff seiner Natur ergehen. Hier ist Schweigen Beredsamkeit. Das Wesen des Allwissenden liegt außerhalb des Bereiches menschlicher Besprechung. Menschliche Wesen sollen nicht in die Geheimnisse des Allerhöchsten eindringen wollen. Wir wissen so wenig von Gott wie kleine Kinder. Aber wir können ihn wie kleine Kinder lieben und ihm gehorchen. Anstatt über seine Natur Spekulationen anzustellen oder aufzustellen, lasst uns die Worte beachten, die er geredet hat. Das soll Maßgabe sein für heute Abend und auch für die Vorträge morgen. Wir schauen uns schlicht und einfach an, was er uns offenbart hat, was er geredet hat und versuchen, soweit es geht, daraus Fragen zu beantworten, und was nicht geht, nehmen wir einfach hin und vertrauen, dass trotzdem es dieser eine Gott ist, den wir anbeten, auch wenn wir vielleicht gewisse Fragen einfach auch hinnehmen müssen. Eines möchte ich auch noch an den Beginn stellen. Sollten wir über die Lehre der Dreieinigkeit, Gottes Wesen und Natur streiten? Grundsätzlich möchte ich sagen, nein. Es wird sehr viel darüber gestritten an verschiedensten Orten, in verschiedensten Kirchen. Wir sollten, wie in verschiedenen anderen Themen auch, Zeugen dessen sein, was Gott getan hat und wie er sich offenbart. Darüber streiten sollten wir nicht. Und wenn es verschiedene Meinungen gibt, dann sollten wir auch lernen, damit zu leben, verschiedene Meinungen nebeneinander stehen zu lassen, sofern sie nicht offen der Heiligen Schrift widersprechen. Beginnen wir mit dem Monotheismus im Alten Testament. Nur einige Kernverse, die deutlich machen, dass, wenn wir die Bibel hochhalten, wir tatsächlich Monotheisten sind und keine Polytheisten. Obwohl wir in den gleichen Büchern, aus denen wir jetzt Texte sehen werden, den gleichen Büchern des Alten Testaments, auch deutliche Hinweise haben, dass es wohl mehr als eine göttliche Person gibt. Trotzdem nennt das Alte Testament das einen Gott bzw. Monotheismus. 5. Mose 4, Vers 35 und 39. Du hast es zu sehen bekommen, damit du erkennst, dass der Herr der alleinige Gott ist. Außer ihm gibt es sonst keinen. So erkenne denn heute und nimm dir zu Herzen, dass der Herr der alleinige Gott ist, im Himmel oben und auf der Erde unten keiner sonst. Es gibt nur einen Gott. Und 5. Mose 6, Vers 4, der vielleicht bekannteste Text in dieser Diskussion, das Schema Israel: Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Beziehungsweise der Herr ist einer. So könnte man dieses Echad auch übersetzen. Dazu werde ich gleich noch etwas sagen. Es gibt nämlich zwei Möglichkeiten im Hebräischen, dieses Eins auszudrücken. Man kann Echad verwenden oder Yachid verwenden. Ich komme darauf gleich nochmal zurück. Merken wir uns nur, das, was wir hier haben, muss man korrekter wohl: der Herr ist allein, der Herr allein, beziehungsweise der Herr ist einzig im Sinne der Exklusivität vor anderen Göttern. So muss man das wohl verstehen. Ich werde, wie gesagt, darauf gleich nochmal zurückkommen. 5. Mose 32, Vers 39. Seht nun, dass ich es bin und kein Gott neben mir ist. Muss man nicht viel zu sagen, die Texte sind eindeutig. Es gibt einen Gott, nicht verschiedene, die wir anbeten. Jesaja 43, Verse 10 und 11. Damit ihr erkennt und mir glaubt und einseht, dass ich es bin. Vor mir wurde kein Gott gebildet und nach mir wird keiner sein. Ich bin der Herr und außer mir gibt es keinen Retter. Oder Kapitel 44, Verse 6 bis 8. So spricht der Herr, der König Israels, und sein Erlöser, der Herr der Herrscharen. Ich bin der Erste und bin der Letzte. Und außer mir gibt es keinen Gott. Gibt es einen Gott außer mir? Es gibt keinen Fels. Ich kenne keinen. Kapitel 45. Ich bin der Herr. Kein Gott ist außer mir. Damit man erfahre in Ost und West, dass außer mir nichts ist. Ich bin der Herr und sonst keiner. Wir können also festhalten, das Alte Testament ist sehr deutlich darin, dass es nur einen Gott gibt und dass es kein Vielgötterglaube ist. Aber ich denke, bis dahin ist sowieso klar, das ist unwidersprochen. Aber trotzdem haben wir dort mehr als eine göttliche Person, manchmal sogar in einem einzigen Vers. Das ist offenbar kein Widerspruch im Denken der Schreiber, der inspirierten Schreiber des Alten Testaments. Beginnen wir ganz am Anfang der Bibel, in 1. Mose 1. Gott sprach: Lasst uns Menschen machen, in unserem Bild, uns ähnlich. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Es ist interessant, wie das hier grammatikalisch konstruiert ist. Wir haben den Plural am Anfang, wir haben hier wieder den Plural und haben hier zwischendrin dann den Menschen nach seinem Bild, nicht nach ihrem, es wäre der Singular wieder, nach dem Bild Gottes schuf er, wieder Singular, ihn, den Menschen. Und dann hören wir von dem Menschen, als Mann und Frau schuf er sie. Wir haben ständig einen Wechsel zwischen Singular und Plural. In dem, was Gott hier abbildet, wo er sich selbst abbildet, haben wir diesen Wechsel wiedergegeben. Es ist der Mensch, bestehend aus männlich und weiblich, wenn man es ganz wörtlich hier übersetzt, aus dem Hebräischen. Männlich und weiblich. Und so kann man von Gott wohl auch hier schon erahnen, es gibt Gott, aber es gibt ihn väterlich, söhnlich, das hört sich jetzt negativ, hört sich nicht so gut an, als Vater, als Sohn, als Heiliger Geist. Und im Menschen versinnbildet er der Mensch, Mann und Frau. Gehen wir noch etwas weiter und kommen jetzt nochmal auf den Text von eben, 5. Mose 6, Vers 4 zu sprechen. Im nächsten Kapitel in Genesis, in 1. Mose 2, Vers 24, hören wir, dass Gott Mann und Frau erschafft. Hier vorne haben wir die Ankündigung, wir haben in dem Kapitel auch die Durchführung und den Segen für die Fruchtbarkeit und für das Herrschen über die Erde. In Kapitel 2 sehen wir, wie Gott das ganz persönlich mit seinen Händen und auch mit seinem Odem dann schließlich bewerkstelligt hat. Und in Vers 24 haben wir nun wieder, die beiden werden zu einem. Es sind Mann und Frau, aber sie werden zu einem Fleisch. Es wird hier der gleiche Begriff verwendet, wie wir es in 5. Mose 6, Vers 4 haben, wo es heißt, Gott ist einer oder einzig oder allein. Es gibt zwei Begriffe im Hebräisch, die man verwenden könnte. Verwendet wird an beiden Stellen der Begriff Echad. Dieser Begriff wird immer dann verwendet, wenn es darum geht, die Einheit einer Sache, die Homogenität, die Zusammengehörigkeit zu beschreiben. Und so haben wir auch Mann und Frau, wenn die ein Fleisch werden, sind die ja trotzdem noch zwei Personen. Aber sie werden vor Gott wie eine Einheit betrachtet. Und Jesus geht im Neuen Testament, in Matthäus 19 oder in Markus 10, darauf ein und sagt, so sind sie ja nun nicht mehr zwei, sondern eins. Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Vor Gott sind die beiden eins, Echad. Obwohl jeder von uns weiß, dass das zwei Personen sind, die eigenständig leben und handeln. Man hätte im Hebräischen auch Yachid verwenden können. Das wäre der numerische Begriff für eins, wenn man wirklich sagen will, eins im Sinne der Zahl. Aber wir alle wissen, Mann und Frau sind nicht eins zahlenmäßig, sie bleiben zwei. Und das Gleiche müssen wir dann bei 5. Mose 6, Vers 4 annehmen, sonst hätte man dort auch Yachid verwenden können und nicht Echad. Denn damit wird klar, Gott ist einig, in sich, geschlossen, abgeschlossen und exklusiv. Da gibt es nichts daneben. 5. Mose 6, Vers 4 war das. Wir haben es auch ähnlich hier im Bericht in Genesis von der Schöpfung, in 1. Mose 1, Vers 5. Aus Abend und Morgen wird ein Tag. Da sind zwei Elemente zusammengefasst. Abend und Morgen werden ein Yom Echad. Hätte man auch Yachid nehmen können. Das wird zusammengefasst zu einer Einheit. Und ein Tag ist nur dann vollständig, wenn Abend und Morgen zusammenkommen. Also da haben wir schon ein Muster, das ziemlich deutlich aufscheint. Gehen wir ein Kapitel weiter, 1. Mose 3, Verse 22 bis 24. Gott, der Herr, sprach, ganz klar Singular, Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns. Einer von uns. Hier spricht er definitiv nicht von Engeln, um die geht es überhaupt nicht. Das, was Satan den Menschen oder der Eva versprochen hatte, war, ihr werdet sein wie Gott, wenn ihr von dieser Frucht esst. Darauf bezieht sich Gott hier. Es geht nicht um die Engel und das schließt auch den Kreis zu 1. Mose 1, 26 und 27, wo manche gerne sagen, da geht es um das Engelheer. Hier wird mit den Engeln gemeinsam beschlossen, dass man jetzt vorgeht und die Menschen erschaffen möchte. Das ist nicht der Fall. Wir haben es hier ganz genauso, wie einer von uns. Hier erklärt Gott, da gibt es anscheinend verschiedene und doch sind es einer Singular hier, der spricht. Wie einer von uns zu erkennen Gutes und Böse. Und Gott, der Herr, schickte, wieder Singular, ihn aus dem Garten Eden hinaus und trieb den Menschen aus. Also dieser Wechsel scheint nicht ungewöhnlich zu sein und wird gleich zu Beginn der Bibel eingeführt. Ist nichts, was erst im Neuen Testament von den Christen irgendwie erfunden wurde und schon gar nichts, was mit der Kirchengeschichte irgendwann vielleicht durch die römisch-katholische Kirche erst eingeführt wurde. In 1. Mose 11 haben wir wieder diese Form. Es scheint typisch zu sein für Gott, wenn er spricht, wenn er über seinen Ratschluss spricht. 1. Mose 11, ein Turm zu Babel. Wohlan, lasst uns herabfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass sie einer des anderen Sprache nicht mehr verstehen. Und der Herr zerstreute sie von dort über die ganze Erde. Muss nicht mehr viel dazu sagen, ist genauso wie in 1. Mose 1, wie in 1. Mose 3, jetzt in Kapitel 11 wieder. Lasst uns, und es ist der Herr, Jahwe, der dann hier handelt. Und schließlich Jesaja 6, Vers 8. Ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Es ist Gott, der einen Propheten beruft. Auch hier können wir nicht die Engel mit einbeziehen. Er spricht, dieser Prophet Jesaja, hier nicht im Namen der Engel, wenn er auftritt. Er spricht im Namen Gottes, wird von ihm gesandt und durch ihn inspiriert. Und doch haben wir hier auch wieder diese Form uns. Wir können also festhalten, wir haben ein Plural der Personen innerhalb der einen Gottheit. Es wird die Singularform für das Verb verwendet, aber wenn gesprochen wird, haben wir hier Plural geworden, wie einer von uns oder lasset uns dies tun oder jenes tun. Es ist eine Einheit in der Beratung, kann man vielleicht sagen, und dann auch Einheit in der Ausführung. Beachten wir auch, aber nur als eine kurze Randbemerkung, der Begriff Elohim im Hebräischen hat schon diese Pluralendung des Hebräischen. Das ist typisch, das ist fast immer so im Alten Testament, von daher wird auch gerne gesagt, es gibt ja nichts daneben, deshalb ist es einfach der Begriff für Gott Singular. Das stimmt nicht ganz. Es gibt im Hebräischen auch einen Singularbegriff für Gott, der aber nur sehr selten aufscheint. Das ist El bzw. Eloha. Aber fast immer wird es plural verwendet. Wenn es tatsächlich einen alternativen Begriff gibt und der auch vorkommt, muss man sich schon fragen, warum. Obwohl allen klar ist, Text haben sie auch deutlich gemacht, dass Gott hier nicht einen Monotheismus propagiert, sondern dass er trotzdem eine Einheit ist, eine Person, ein Wesen. Schauen wir uns die Texte an, die von mindestens zwei göttlichen Personen sprechen im Alten Testament. Wieder das Buch Genesis, 1. Mose 19, Vers 24. Je nach Übersetzung, es ist nicht in allen vorhanden. In der Lutherbibel beispielsweise ist es nicht da. Der hebräische Grundtext hat das. Da gibt es gar nichts dran zu kritisieren, die Dokumente sind eindeutig. Es wird aber in manchen Übersetzungen, weil es so merkwürdig klingt, einfach weggelassen. Elberfelder zum Beispiel hat es so dastehen. Das ist der Zusammenhang der Kontext der Zerstörung von Sodom und Gomorra, da hören wir. Da ließ der Herr, das Tetragramm im Hebräischen, JHWH, Yahweh, da ließ der Herr auf Sodom und Gomorra Schwefel und Feuer regnen von dem Herrn aus dem Himmel. Was ihr hier in Klammern seht, hier und auch an anderen Stellen, ist eine Zufügung, nur von mir kommt und das etwas verdeutlichen soll, um welche Person der Gott hat, der sich wohl handelt. Ja, das ist meine Zufügung, dass das gleich von Anfang an klar ist. Wir haben aber hier auch im Hebräischen einmal Yahweh und noch einmal. Der eine ist auf der Erde, hat gerade hier mit Sodom und Gomorra das Ganze sich angeschaut, hat mit Abraham verhandelt und lässt nun von Yahweh aus dem Himmel, der andere, der oben im Himmel ist, Feuer und Schwefel herabregnen. Zwei Yahwehs in einem Vers, die gemeinsam handeln. Einer auf der Erde, einer im Himmel. Hosea 1, Verse 4 und Vers 7. Der Herr, ist wieder Yahweh, erkennt ihr immer daran, dass es groß gedruckt ist. Und der Herr sprach zu ihm, zu dem Propheten Hosea, über das Haus Juda erbarme ich mich und rette sie durch den Herrn, ihren Gott. Hier spricht er dann, ich erbarme mich, ich rette sie durch den Herrn, ihren Gott. Ich werde mich erbarmen, indem ich den Herrn sende, der sie retten wird, den Erlöser. Der eine Yahweh spricht hier von dem anderen, der kommen und erlösen wird. Sacharja 2, Verse 12 und 13. So spricht der Herr der Herrscharen. Ja, siehe, ich werde meine Hand über sie schwingen. Und ihr werdet erkennen, dass der Herr der Herrscharen mich gesandt hat. Es ist immer noch der Herr der Herrscharen, der spricht. Und plötzlich haben wir hier, was sonst überhaupt inhaltlich keinen Sinn machen würde, der Herr der Herrscharen hat mich gesandt. Gibt es zwei Herr Zebaots? Zwei Herr der Herrscharen? Das haben wir in verschiedenen Stellen. Wir haben hier einige drin. Zechariah 3, Vers 2. Da sprach der Herr, ist wieder Yahweh, zum Satan, der Herr, wieder Yahweh. Da spricht also Yahweh zum Satan, Yahweh schelte dich, du Satan. Ja, Yahweh schelte dich. Da spricht Yahweh von dem anderen, der sich um Satan kümmern wird. Zechariah 10, Vers 12. Ich will sie stärken in Yahweh, dass sie wandeln sollen in seinem Namen, spricht Yahweh. Also wird immer wieder auf diese andere Person auch verwiesen. Und wir sehen, wie eng diese beiden hier zusammenarbeiten. Das ist der Heilsdienst von Vater und Sohn. Prediger 12, Vers 1, das findet man in keiner Übersetzung in der Art. Das ist überall geglättet, ihr findet es aber im Hebräischen. Denke an deine Schöpfer. Das ist Plural dort. Prediger 12, Vers 1, denke an deine Schöpfer. Plural. Psalm 149, Vers 2. Israel freue sich seiner Schöpfer. Ebenfalls Plural. Josua 24, Vers 19 hören wir, denn er, es geht um Gott, denn er ist heilige Götter. Das macht grammatikalisch ja überhaupt keinen Sinn, es sei denn, man versteht, dass es sich bei Gott um mehrere Personen, um diese Dreieinigkeit handelt. Er, Gott, ist heilige Götter. Hier könnte man wieder sagen, gut, dieses Elohim muss man halt als Singular übersetzen, aber Heilige steht auch hier im Plural, auf Plural bezogen. Also muss man das so verstehen, heilige Götter. Jesaja 54, Vers 5, der dich gemacht hat, ist deine Ehemänner. Auch Plural. Der Schöpfer Gott ist deine Ehemänner, deine Baalim. 1. Mose 16, Verse 7 und Vers 13. Verlassen wir das Thema, was wir jetzt bis hierhin hatten, mindestens zwei Jahwehs. Wir kommen nochmal darauf zurück, abschließend heute Abend, wenn wir uns den Heiligen Geist im Alten Testament ansehen. Zwischenrein schiebe ich noch ein Thema, das da auch etwas mehr Licht ins Dunkel bringt, nämlich die Rolle des Engels des Herrn. Bei ihm erkennen wir nämlich sehr deutlich, dass er sich bei diesem Engel kann man ja auch als Bote übersetzen, sowohl im Hebräischen wie auch im Griechischen, im Alten wie im Neuen Testament. Es ist beides. Der Bote des Herrn ist ein göttliches Wesen. Das wird in folgenden Texten sehr deutlich. Und damit können wir wohl schon erkennen, dass hier Jesus Christus bereits am Wirken ist unter den Menschen. Auch wenn wir den Namen dieses Engels des Herrn noch nicht erfahren, im Neuen Testament wissen wir dann, um wen es sich handelt. 1. Mose 16, Verse 7 und Vers 13. Der Engel des Herrn fand sie, es geht um Hagar, an einer Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Schur. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete, du bist ein Gott, der mich sieht. Der Engel des Herrn hat mit ihr gesprochen, hat ihr Schutz und Führung verheißen, sich um ihren Sohn zu kümmern. Und sie gibt ihm jetzt den Namen, du bist ein Gott, der mich sieht. Der Engel des Herrn ist Gott, wird hier von Hagar deutlich bekundet. In Kapitel 22 hören wir, da rief ihm der Engel des Herrn, also dem Abraham, der gerade seinen Sohn Isaak opfern möchte oder opfern sollte, da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach, Abraham, Abraham. Und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr. Deshalb, weil du das getan und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, und so weiter. Der Engel des Herrn ruft vom Himmel her und sagt dann, so spricht der Herr, deshalb, weil du das getan hast. Ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr. Also der Engel des Herrn ist der Herr. Kapitel 31, der Engel Gottes sprach im Traum zu mir, Jakob, und ich sagte, hier bin ich. Ich bin der Gott von Bethel. Der Engel Gottes ist Gott. 2. Mose 3, Verse 2 bis 4, da erschien ihm Mose, der Engel des Herrn, in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Da rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose. Wird also austauschbar verwendet. Der Engel des Herrn ist Gott, der hier mit den Menschen umgeht. 2. Mose 23, siehe, ich sende einen Engel vor dir her, hüte dich vor ihm, höre auf seine Stimme, widersetze dich ihm nicht. Denn er wird euer Vergehen nicht vergeben, denn mein Name ist in ihm. Welcher Engel wird das wohl gewesen sein? Sicherlich der, von dem wir hier vorne schon immer wieder hören, dass er mit göttlicher Autorität auftritt, dass er angebetet werden darf, dass er als Gott bezeichnet wird. Und jetzt spricht Gott hier zu Mose und sagt, diesen Engel, diesen Boten sende ich vor dir her, mein Name ist in ihm. Da haben wir wohl wieder genau diese Eigenart, dass hier ein Gott, Yahweh, von dem anderen spricht, der hier gesandt wird in Gottes Auftrag. Richter 2, Vers 1. Der Engel des Herrn kam von Gilgal herauf nach Buchim und sprach, ich habe euch aus Ägypten heraufgeführt. Und hier unten heißt es, ich werde meinen Bund mit euch nicht brechen in Ewigkeit. Der Engel des Herrn spricht von seinem Bund und sagt, ich habe euch rausgeführt. Richter 13. Der Engel des Herrn erschien der Frau, des Manoach. Da sprach der Engel des Herrn zu Manoach. Und schließlich Manoach sagte zu seiner Frau, ganz sicher müssen wir jetzt sterben, denn wir haben Gott gesehen. Der Engel des Herrn ist Gott, der hier besonders mit den Menschen umgeht. Wenn wir diese Art und Weise sehen, wie diese Aufgabenteilung vonstatten geht, diese eine Jahwe, wie wir in Kapitel 19, 1. Mose 19, Vers 24 gesehen haben, der vom Himmel aus agiert, der andere, der auf die Erde gesandt ist, um auf diese Erde ganz direkt mit den Menschen zu verkehren und einzugreifen, zu intervenieren, ist das genau das, was wir im Neuen Testament auch sehen, zwischen dem Vater und dem Sohn. Kommen wir zu einem der interessantesten Psalme, wenn es um die Göttlichkeit Jesu bzw. auch die Dreieinigkeit geht. Psalm 2, Verse 6, 7 und 12. Habe doch ich, Yahweh, meinen König geweiht, eingesetzt auf Zion. Zion ist der Tempelberg. Die Bibel kennt auf diesem Tempelberg nur einen König, der im Heiligtum thront, auf der Sühneplatte, auf dem Thron Gottes. Es geht hier um den vergebenen Gott, der hier eingesetzt wird als ewiger König. Habe ich, Yahweh, meinen, muss man sagen, annehmen, göttlichen König geweiht, eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Lasst mich die Anordnung des Herrn bekannt geben. Er hat zu mir gesprochen, mein Sohn bist du. Ich habe dich heute gezeugt. Dienet dem Herrn mit Furcht, küsst den Sohn. Glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Glücklich alle. Das ist wie selig alle. Wie die Makarismen im Neuen Testament. Glückselig ist der. Da geht es um Erlösung. Glücklich oder erlöst könnte man hier wohl auch dann meinen, ist derjenige, der den Sohn küsst, der sich bei ihm birgt. Dient dem Herrn wie der Yahweh. Wie? Indem der Sohn als solches hier geehrt wird. Diese Aussage, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt, die ist höchst interessant. Denn, schaut euch die Einleitung an. Er hat zu mir gesprochen. Wie bitteschön kann Gott zu jemandem sprechen, der dann sagt, er sagte mir, heute bist du gezeugt. Wenn wir an den biologischen Vorgang der Zeugung denken, ist bei der Zeugung noch nichts existent. Die Zeugung ist der Beginn für das Leben. Hier aber sehen wir, er hört, dass Gott zu ihm sagt, heute wirst du gezeugt. Das geht nur, wenn er präexistent ist, wenn es ihn also bereits gibt, wenn Gott entscheidet zu zeugen. Das ist für uns vielleicht absolut unlogisch, biologisch auch nicht nachvollziehbar. Aber es wird deutlich, wenn wir uns ansehen, wann diese Zeugung stattfand. Apostelgeschichte 13, Vers 33 macht das deutlich mit der Auferstehung Jesu. Jesus Christus wurde nicht gezeugt von der Maria, sondern durch die Kraft Gottes bei der Auferstehung. So hören wir es zumindest in Apostelgeschichte 13, Vers 33. Und damit dann eingesetzt als das, was wir hier hören, als der Gott, der auf dem heiligen Berg thront. Das geschieht durch die Auferstehung. Wir kommen darauf nochmal zurück, wenn wir uns dann ansehen, die Göttlichkeit Jesu im Neuen Testament ansehen. Psalm 45, Verse 6 und 7. Du liebst die Gerechtigkeit und hast die Gesetzlosigkeit. Darum hat dich, o Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl. Das haben wir auch im Neuen Testament zitiert. So wichtig ist es offenbar. In Hebräer 1 macht der Schreiber des Hebräerbriefes deutlich, dass Jesus weit über den Engeln steht. Und um das zu verdeutlichen, nimmt er Beweistexte des Alten Testaments, genau das, was wir heute Abend tun. Und er zitiert diesen Psalm. Und so lesen wir in Hebräer 1, Verse 7 bis 9, von den Engeln spricht er zwar, er macht seine Engel zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen. Von dem Sohn, also Jesus aber, dein Thron, o Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das Zepter der Aufrichtigkeit ist Zepter deines Reiches. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat dich, o Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl vor deinen Gefährten. Also im Alten wie im Neuen Testament bestätigt, dass hier zwei Götter anscheinend nebeneinander stehen. Und der eine den anderen sogar seinen eigenen Gott nennt. Genau wie wir es bei Jesus Christus im Neuen Testament sehen, der von seinem Vater auch als seinem Gott spricht. Psalm 110, Vers 1. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. Matthäus 22 geht Jesus auf diese Stelle ein. Verse 41 bis 45 haben wir das. Als die Pharisäer versammelt waren, fragte Jesus sie und sagte: Was haltet ihr von dem Christus? Wessen Sohn ist er? Sie sagten: Davids. Er spricht zu ihnen: Wie nennt David ihn denn im Geist Herr, indem er sagt: Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege unter deine Füße. Wenn nun David den Herr nennt, wie ist er dann sein Sohn? Also auch hier merken wir durch die Art, wie in diesem Psalm formuliert wird, dass hier weit mehr ist als nur ein königlicher Nachfahre Davids. Weit mehr als nur irgendein Bote Gottes, der da kommen würde. Das ist der Herr Davids. Wer aber ist der Herr Davids? Da gibt es nur einen, Gott. Also haben wir in diesem Text, wenn auch über einen Umweg, wieder zwei Götter, die miteinander sprechen. Ein Yahweh, der dem anderen eine Verheißung gibt, nämlich: Ich werde deine Feinde zu deinen Füßen legen. Jesaja 7, Vers 14. Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Es ist interessant, wenn man sich diesen Namen näher anschaut. Wir alle wissen, dass der Retter, der kam, der Erlöser, diesen Namen schließlich nicht bekam. Jetzt haben wir hier eine göttliche Vorhersage und es heißt Immanuel. Und dann kommt der Engel Gabriel im Neuen Testament und lässt Maria wissen, beziehungsweise auch Josef, lässt die beiden Eltern wissen: Jesus soll er heißen. Wenn Gott selbst gesagt hat, Immanuel soll er heißen, warum dann ein anderer Name? Vermutlich, weil es ihm nicht um den Namen ging, mit dem er gerufen wird, sondern um den Auftrag, in dem er kommt. Das, was hier im Hebräischen steht, ist: Gott ist mit uns. Es geht vielmehr um eine Verheißung, die hier drin versteckt ist. Nämlich, da kommt nicht irgendwer, da kommt nicht noch ein weiterer Prophet. Da kommt Gott selbst. Gott mit uns wird auf diese Welt kommen. Und so konnte Gott ihm dann auch einen anderen Namen geben, nämlich Jesus, was ja bedeutet: Yahweh rettet. Auch das ist vielsagend. Warum gerade der Name? Weil es Yahweh ist, der gekommen ist, um zu retten, und kein anderer. Wir haben den größten Retter der Bibel nicht in einem Mose, der aus Ägypten heraus wird, sondern Jesus Christus, der aus der Knechtschaft der Sünde befreit. Wenn es aber heißt, Yahweh rettet, Yahweh ist der Retter, dann müssen wir sagen: Okay, Yahweh ist anscheinend auch Jesus. So wäre die Gleichung dann aufzustellen. Jesaja 9, Vers 5. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Das Kind, das geboren ist, würde man nur diese Teile hier sehen, würde jeder an Gott den Vater denken. Das hier vorne macht aber deutlich, es geht um die Verheißung, die nur zwei Kapitel weiter vorne schon gekommen ist. Da kommt eine Jungfrau, die wird schwanger werden und die wird ein Kind gebären, das aber göttlich ist. Jetzt wird darauf nochmal Bezug genommen: Das Kind ist geboren, ein Sohn ist gegeben, er wird der Herrscher sein, davon hörten wir ja schon im Psalm 110 und im Psalm 2. Und was ist sein Name? Wunderbarer Ratgeber, starker Gott und Vater der Ewigkeit. Was auch bedeutet, in dieser Diskussion, ist Jesus wirklich von Ewigkeit her? Ist er vielleicht irgendwann später gekommen? Göttliche Attribute, aber er ist nicht ewig. Wenn wir uns das hier anschauen, geht das nicht. Das macht deutlich, er ist Herr über die Ewigkeit. Er ist der Vater der Ewigkeit. Was bedeutet, er ist der Vater der Zeit, der Herr der Zeit. Micha 5, Vers 1. Und du, Bethlehem, aus dir wird mir der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll. Seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Dieser Text hier ist eine ganz klare messianische Verheißung. Ich habe noch nie gehört, dass das irgendjemand bestreitet, der Christ ist. Micha 5, Vers 1 ist der Prooftext, der Beweistext, dass Jesus, der in Bethlehem geboren wurde, dieses messianische, diese Vorhersage, diese Bedingung erfüllt hat. Aber genau in dem Vers hören wir eben auch: der dort kommen wird, wird Herrscher über Israel sein, ist aber auch von der Urzeit her, von den Tagen der Ewigkeit. Er hat keinen Anfang. Er ist schon immer. Er wird in Bethlehem geboren und es gibt ihn schon immer. Das wird hier direkt mit Jesus Christus verknüpft. Also nicht irgendwann später entstanden oder später adoptiert worden oder irgendwas von diesen Konstrukten, die man in der Kirchengeschichte irgendwann dann hört. Jesaja 40, Vers 3. Eine Stimme ruft in der Wüste: Bahnt den Weg des Herrn. Wieder Yahweh. Ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott, Elohim. Und Johannes 1, gut bekannter Text, wird das ausgelegt. Johannes der Täufer ist es, der erklärt: Ich bin derjenige, der dieses hier ruft. Und er den Weg ebnet für wen? Keinen geringeren als Jesus Christus. Aber die Vorhersage des Alten Testaments macht deutlich, da kommt eben nicht irgendein Prophet, da kommt auch kein Engel, da kommt auch nicht irgendjemand sonst, der niedriger wäre als Gott, sondern er kommt persönlich. Da kommt Jahwe, da kommt Elohim und kein geringerer als er. Und Johannes ebnet genau diesem Gott den Weg. Jesaja 40. Erhebe mit Macht deine Stimme, du Freudenbote in Jerusalem. Sprich zu den Städten Judas, siehe da, euer Gott. Siehe, der Herr, Jahwe, kommt mit Kraft und sein Arm übt die Herrschaft für ihn aus. Siehe, sein Lohn ist bei ihm und seine Belohnung geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Jetzt hören wir aber nur von einem Hirten dann, der diesen Auftrag tatsächlich auch ordentlich ausführt. Und das ist der gute Hirte im Neuen Testament, Jesus Christus, Johannes 10. Wo Jesus erklärt, ich bin der gute Hirte. Ich bin der gute Hirte. Zweimal sagt er das so deutlich, ich bin es. Im Alten Testament hören wir auch von anderen Hirten. Aber nur, wenn es um Priester und Propheten geht, die Menschen, die das Volk auf Abwege führen. Und in dem Zusammenhang kommt immer wieder die Verheißung, ich werde den guten Hirten geben. Hier kommt der wahre Hirte. Ich lasse mein Leben für die Schafe. Ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind, und sie werden meine Stimme hören, und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Er selbst, von dem hier schon gesprochen wird. Gott, Jahwe. Daniel 7. Ich schaute in Gesichten der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Das ist der Lieblingstitel, den Jesus verwendet. Der Menschensohn. Das ist das, was wir hier haben. Und er kam zu dem Alten an Tagen und man brachte ihn vor ihn. Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Sein Königtum so, dass es nicht zerstört wird. Matthäus 25, Vers 31 hören wir, wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit. Wenn Gott wiederkommt, ist es Jesus Christus, der auf seinem Thron sitzt, den er hier in der Vorhersage schon uns erklärt hat. Daniel 3, Vers 5. Er antwortete und sprach, siehe, ich sehe vier Männer frei umhergehen mitten im Feuer. Die Geschichte mit den drei Freunden von Daniel im Feuerofen. Drei umhergehen mitten im Feuer und keine Verletzung ist an ihnen. Und das Aussehen des vierten gleich dem eines Göttersohnes. Also auch hier Jesus schon erkennbar. Sprüche 30, Vers 4. Wer ist hinaufgefahren zum Himmel und wieder herab? Wer hat den Wind in seine Hände gefasst? Wer hat die Wasser in ein Kleid gebunden? Wer hat alle Enden der Welt bestimmt? Wie heißt er? Und wie heißt sein Sohn? Weißt du das? Also schon im Alten Testament ist deutlich, es gibt diesen großen Gott, aber der ist nicht alleine. Er hat einen Sohn. Psalm 40, Vers 8. Da sprach ich, siehe, ich komme. Im Buch ist von mir geschrieben. Jetzt haben wir wieder hier Gott, der spricht. Und Jesus Christus, der diese Aussage auf sich selbst bezieht. Im Buch ist von mir geschrieben. Kommen wir zu drei göttlichen Personen. Wir nähern uns jetzt dem Ende. 1. Mose 1. Im Anfang, Verse 1 bis 3, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sagte, und dann geschah es. In Johannes 1, Verse 1 bis 3 hören wir, durch das Wort wurde geschaffen. Wir hören aber hier noch von dem Gott und von dem Geist Gottes. Erinnern wir uns, wir haben ja auch schon gelesen in einem Psalm, deine Schöpfer. Und im Prediger 12, Vers 1, deine Schöpfer. Das sind wohl diese drei, von denen hier die Rede ist. In Johannes 1 hören wir dann, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als einzig Geborener vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Ist klar, um wen es hier geht. Jesus Christus, das Wort Gottes. Jetzt haben wir hier aber Gott, der spricht und das Wort, das dann da kommt und das alles ins Dasein ruft, ist offenbar sein Sohn. Das passt zu dem Werkmeister in Sprüche 8, wo wir gerade eben hörten, wie heißt sein Sohn. Wir sehen, wie eng das miteinander verknüpft ist. Das Wirken von Vater und Sohn und dazu noch der Heilige Geist. Jesaja 9 hatten wir schon. Ich überspringe jetzt den ersten Teil und komme noch zu einem anderen, den wir eben noch nicht gelesen haben. Wir hatten die Vorhersage auf das Kind, das starker Gott und Vater der Ewigkeit sein wird. Der Eifer des Herrn der Herrscharen wird dies tun. Und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais. Ein Schößling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn. Jetzt haben wir hier alle drei gemeinsam. Wir haben den Vater, der hier spricht. Wir haben die Vorhersage über den Sohn, der kommen wird, dieser Spross aus dem Stamme Isais. Und der Heilige Geist, der mit ihm hier gemeinsam wirken wird. Alle drei gemeinsam mit diesem Erlösungswerk Jesu Christi. Jesaja 42, Vers 1, siehe, mein Knecht, den ich halte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird das Recht zu den Nationen hinausbringen. Auch hier ist klar, um wen es geht. Bei Jesaja sowieso, der Evangelist des Alten Testaments, der so viel über den Messias spricht. Hier ist es Gott, der von seinem Sohn, dem Knecht, dem Auserwählten spricht, an dem er wohlgefallen hat. Und genau diese Zusage haben wir zweimal im Neuen Testament. Bei der Taufe Jesu und auf dem Verklärungsberg. Zweimal, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Genau das, was wir hier haben. Er bringt das Recht, also die Gerechtigkeit Gottes, zu den Nationen. Jesaja 48, tretet her zu mir, hört dies. Ich habe von Anfang an nicht im Verborgenen geredet. Von der Zeit an, da es geschah, bin ich da. Und nun sendet mich Gott, der Herr und sein Geist. Hier haben wir alle drei gemeinsam. Der hier spricht, das ist eine göttliche Rede hier. Ich habe von Anfang an nicht mit dem Borden geredet. Von der Zeit an, da es geschah, bin ich da. Der Ich Bin spricht hier, der große Gott Yahweh. Und sagt dann, Gott, welcher jetzt wohl der Vater und der Heilige Geist senden mich. Ja, wozu? Zu der Aufgabe der Erlösung. Ich werde jetzt in Kürze, ich werde jetzt bald auf die Erde kommen, dieses Erlösungswerk endlich auch zu vollziehen. Gesandt von dem Vater und dem Heiligen Geist. Jesaja 63, Vers 9 und 10. In all ihrer Anfechtung war er angefochten und der Engel seines Angesichts, von dem hatten wir schon gesprochen, das ist ja auch Gott, der Engel des Herrn, erlöste sie. Aber sie sind widerspenstig gewesen und haben seinen Heiligen Geist betrübt. Wieder alle drei Personen gemeinsam im Erlösungswerk. Der Engel, der erlöst, ist der Erlöser Jesus Christus, der als Engel des Herrn schon göttlich erschienen ist und auch angebetet wurde. Wohl gesandt von dem Vater, und es ist der Heilige Geist, der betrübt wird, wenn hier auch gegen Jesus Christus vorgegangen wird. Jesaja 61. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, auszurufen das Gnadenjahr des Herrn und den Tag der Rache für unseren Gott. Jesus liest genau den Text in der Synagoge in Nazareth. Und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener und setzte sich. Alle Augen der Synagoge sahen auf ihn, er fing an, zu ihnen zu reden. Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Er ist derjenige, von dem hier gesprochen wird. Und was haben wir hier? Der Geist Gottes, des Herrn, wohl Gott der Vater, ist auf mir, der Sohn, Jesus Christus. Denn der Herr hat mich gesalbt. Und wieder alle drei gemeinsam, die Jesus Christus jetzt dann hier in diese Welt entlassen. Und damit kommen wir zum letzten Abschnitt. Der ist nicht mehr lang, da haben wir nämlich nicht allzu viele, sage ich gleich vorweg, zur Persönlichkeit des Heiligen Geistes im Alten Testament. 1. Mose 1, Vers 2 hören wir, dass der Geist Gottes über den Wassern schwebte. Das macht nur Sinn, wenn es irgendwie eine Gestalt ist, wenn er irgendwie greifbar ist, wenn er lokalisierbar ist, wenn man sagen kann, er ist dort oder dort. Also mehr als eine Kraft oder eine Idee. 4. Mose 27, Vers 18. Der Herr sprach zu Mose, nimm dir Josua, den Sohn des Nun, einen Mann, in dem der Geist ist. Das ist recht distanziert gesprochen hier, eigenständig. Der Geist ist und lege deine Hand auf ihn. Oder Jesaja 63, Vers 10, was wir eben hatten, sie sind widerspenstig gewesen, haben seinen Heiligen Geist betrübt, seine Emotion. Also auch hier der Heilige Geist, der betrübt wird. Im Neuen Testament haben wir das ja auch, der Geist, der betrübt werden kann und dem noch viel mehr auch geschehen kann. Das werden wir uns morgen ansehen. Hesekiel ist interessant. Hesekiel 3 hören wir, Vers 14, der Geist hob mich empor und nahm mich hinweg. Oh, vielen Dank. Der Geist hob mich empor und nahm mich hinweg. Und Kapitel 8 hören wir dann, Kapitel 11, Kapitel 43 lesen wir nicht gemeinsam, habe ich nur hier angegeben, haben wir das auch wieder so. Hesekiel 8, Vers 3, ich sah und siehe eine Gestalt mit dem Aussehen eines Mannes, von seinen Hüften an abwärts und von seinen Hüften an aufwärts, abwärts wie Feuer, von seinen Hüften an aufwärts wie das Aussehen eines Glanzes, wie der Anblick von glänzendem Metall. Und er streckte etwas wie eine Hand aus und nahm mich beim Haarschopf meines Kopfes. Und der Geist hob mich zwischen Erde und Himmel empor und brachte mich in Visionen Gottes nach Jerusalem. Es könnte sein, dass wir hier die einzige Beschreibung der Gestalt des Heiligen Geistes in der gesamten Bibel vor uns haben. Wenn wir uns den Zusammenhang hier anschauen, muss das wohl so verstanden werden. Es ist ein Vers. Von unten, von den Hüften aufwärts, wie er aussieht, er ist es, der etwas wie eine Hand ausstreckt, am Kopf ergreift und ihn dann zwischen Erde und Himmel emporhebt. Und wer ist es, der emporhebt? Der Geist. Hochinteressant, diese Stelle. Und damit sind wir auch schon am Ende, was den Heiligen Geist betrifft. Er kommt an vielen anderen Stellen vor, aber nicht so, dass es uns Aufschluss geben würde über das, was wir hier wirklich konkreter vor uns haben. Also am deutlichsten ist tatsächlich Hesekiel hiermit. Kurzer Vorausblick, wenn wir morgen über Ellen White sprechen, morgen Nachmittag. Sie beschreibt den Heiligen Geist auch nochmal ziemlich deutlich mit einer Art Gestalt. Sie beschreibt es nicht so deutlich wie hier, sagt aber auch ganz klar an einer Stelle dann, der Heilige Geist ist in dem Fall über den Campus von Avondale gelaufen. Das passt nur zu einer Person. Wenn ich mir hier anschaue, da hören wir von Hüften, abwärts, aufwärts, von einer Hand und einer Handlung. Sehr konkret, sehr persönlich. Das Ergebnis des heutigen Abends und dieser Texte des Alten Testaments wären folgende. Erstens, wir haben einen klaren Monotheismus als Abgrenzung zum Heidentum, wo es viele nebeneinander gab, die konkurrierten, die miteinander stritten, miteinander kämpften. Hier gibt es nur einen. Der ist einig, was die Zielsetzung angeht, was seine Fähigkeiten, was sein Wirken angeht. In allen Bereichen ein Gott, Monotheismus. Allerdings kennt das Alte Testament schon mehr als eine göttliche Person innerhalb dieses einen göttlichen Wesens. Wir haben Texte gehabt mit deutlich zwei Jahwes oder zwei göttlichen Personen, die hier miteinander oder übereinander sprechen. Wir haben auch klare Hinweise auf drei göttliche Personen, die miteinander interagieren. Interessanterweise immer, wenn es um Erlösung geht. Es wird morgen noch ein bisschen deutlicher, wenn wir zum Neuen Testament kommen. Jesus ist der Handelnde schon im Alten Testament als Engel des Herrn und spricht schon von sich als derjenige, der kommen wird, Yahweh, Elohim, dem der Weg bereitet wird, der sein Volk erlösen wird und gibt sich selbst den Namen Immanuel, Gott mit uns. Oder Jesus, Yahweh, erlöst. Die eigenständige Persönlichkeit des Heiligen Geistes haben wir hier latent präsent. Mehr würde ich jetzt nicht sagen. Als Beweise würde ich diese Texte nicht verstehen wollen. Aber es ist schon, gerade hier auch mit Hesekiel, schon deutlich, in welche Richtung es geht. Vielleicht kann man Hesekiel 8, Vers 3 tatsächlich auch verstehen als eine tatsächliche Beschreibung der Gestalt des Heiligen Geistes. Alle drei wirken von Anfang an, 1. Mose 1, Verse 1 bis 3, am Werk der Schöpfung und kommen dann wieder vor, wenn es um die Erlösung geht. Immer diese drei gemeinsam. Zu dem größten Werk, das Gott tut, nämlich der Erlösung des Menschen. Das ist eine schöne Botschaft, so als Ausblick und als Abschluss. Es ist nicht einfach das, was man im Polytheismus hat, im Heidentum. Götter, die verschiedenen Interessen nachgehen, die den Menschen irgendwie für sich knechten wollen, die von den Menschen irgendwelche Opfer verlangen und irgendwelche anderen Wohltaten, weil sie schauen wollen, dass sie mächtiger werden als die anderen Götter, mit denen sie konkurrieren und um die Vorherrschaft kämpfen. Was wir haben ist, alle drei arbeiten stets gemeinsam. Vom Anfang bis zum Ende und haben nur ein Ziel, die Erlösung des Menschen. Und sind von daher echad, vollkommen einig in allem, was sie tun. Morgen werden wir ein bisschen mehr dazu noch lernen, wenn wir zum Neuen Testament gehen und schließlich noch sehr deutliche Aussagen auch bei Ellen White sehen. Ich hoffe, dass der heutige Abend schon mal geholfen hat, so dieses Bild etwas auch zu weiten, zu öffnen und zu erkennen, dass die Bibel voll ist von Texten. Schon im Alten Testament. Und dass wir hier wirklich eine Fülle an Texten haben, die das, was wir glauben, auch bestärken. wünsche euch Gottes Segen, wenn ihr darüber nachdenkt und freue mich, wenn wir uns morgen Vormittag und auch morgen Nachmittag wiedersehen für die anderen beiden Themen. Danke für eure Aufmerksamkeit.
Ganz herzlichen Dank, René. Ich habe mich wie ein bisschen im Unterricht gefühlt, vor vielen Jahren. Nur bin ich froh, dass es jetzt keine Prüfung gibt. Und ich bin auch froh, dass ich freiwillig lernen will. Es ist nicht etwas, was ich muss, sondern ich möchte ja verstehen. Und ich denke, so geht es euch auch, darum seid ihr alle hier. Ihr habt sicher schon gehört, dass die Griechen immer tiefer ins Detail gegangen sind. Das war so ihre Eigenschaft, immer besser zu verstehen, noch detaillierter. Und je mehr man verstanden hat, desto mehr Fragen kamen auf. René hat es ein paar Mal gesagt, man kann nicht alles bis ins Letzte verstehen, wenn es um Gott geht. Aber wir haben uns miteinander oder vor allem mit dir unter deiner Leitung auf den Weg gemacht zu verstehen. Jemand sagte mal, man sollte Gott nicht nur erforschen, sondern vor allem anbeten. Und das möchte ich gerne euch einladen, dass wir das jetzt auch tun. René ist so freundlich und spricht noch ein Gebet zum Abschluss. Und dann wünsche ich euch eine gute Nacht und freue mich, euch morgen wieder zu sehen. Ich lade euch ein, aufzustehen.
Danke. Unser großer Gott, lieber himmlischer Vater, danke für den heutigen Abend und für den nun angebrochenen Sabbattag, die heilige Zeit, an der wir Zeit und Ruhe haben, zusammenzukommen, dein Wort zu studieren. Danke für diese vielen Bücher, die wir in der Bibel haben, 66, die uns zeigen, wohin die Reise geht, die uns mehr über dich zeigen, die uns immer besser erklären, wie du bist und vor allem, was du mit uns vorhast, wie gut es mit uns meinst, dass du unser Erlöser bist. Wir haben viele Fragen, auch was dich, dein Wesen, deine Person angeht. Und wir sind uns auch bewusst, als Menschen können wir nicht erwarten, alles zu begreifen. Aber wir dürfen erwarten, vieles zu verstehen. Und so danken wir dir für die Fülle der Texte, die wir heute Abend schon betrachten konnten, die uns so einen kleinen Einblick geben in dieses große, unausforschliche und auch unheimlich interessante Wesen, das wir Gott nennen. Danke, dass du bist, wie du bist und dass wir erkennen dürfen, dass wir es hier nicht mit verschiedenen Wesen zu tun haben, die um die Vorherrschaft konkurrieren, die miteinander streiten, die den Menschen in diese Kriege hineinziehen, wie es im Heidentum immer wieder der Fall war. Dass wir wissen dürfen, es ist ein Gott, den wir anbeten. Und dieser Gott ist einig vom Anfang bis zum Ende in Schöpfung und Erlösung. Und so wollen wir dich bitten, dass du uns hilfst mit deiner Weisheit, mit deiner Kraft, dass wir recht verstehen, was wir erforschen. Nicht nur die Texte des heutigen Abends, sondern auch das, was auf morgen noch auf uns warten wird, dass wir es recht verstehen, recht einordnen und dass wir alle miteinander lernen, in diesem Gebiet wie auch in allen anderen, da wo wir nichts aus deinem Wort entnehmen können, auch manchmal offene Fragen stehen zu lassen. Dass wir so eifrig sind, dass das, was du sagst, von uns von ganzem Herzen aufgenommen und angenommen und auch umgesetzt wird. Danke, dass wir geehrt sind, von dir so vieles zu erfahren. Und dass wir auch sicherlich morgen noch viel mehr hören werden, um zu verstehen und besser zu begreifen, was mit der Dreieinigkeit auf sich hat. Leitet uns daran bitte. Wir danken dir für deinen Segen. Amen.